Deutschlandfunk.
Willkommen, schön, dass ihr hier seid bei uns im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Sibylle Salewski. Als vor 250 Jahren die britischen Kolonien in Amerika ihre Unabhängigkeit erklärten, hatten sie zu diesem Zeitpunkt für ihr Ziel bereits ein Jahr lang Krieg geführt. Das ist insofern erstaunlich, als sie ihren Wunsch, unabhängig zu sein, erst wenige Jahre zuvor überhaupt entwickelt hatten.
Noch in der ersten Hälfte der 1770er Jahre spielt Independence im offiziellen politischen Diskurs Nordamerikas so gut wie keine Rolle. Es dauert buchstäblich bis zur letzten Minute, als alle anderen Rhetoriken und Strategien gescheitert sind, dass koloniale Politiker überhaupt so etwas wie nationale Unabhängigkeit fordern. Das ist also eine faszinierende Situation, weil sie irgendwo nahelegt, dass die amerikanischen Kolonien bei einer kohärenteren oder auch nur klügeren Politik des britischen Parlaments vielleicht nie das Bedürfnis verspürt hätten, sich vom Empire zu lösen.
Tja, und dann hätte es die USA, zumindest so wie wir sie kennen, vielleicht nie gegeben. In unserem Vortrag heute geht es um die Frage, wie es soweit kam, dass die britischen Kolonien in Amerika erst einmal überhaupt nicht über Unabhängigkeit nachdachten, sie dann aber schließlich zur einzig möglichen Lösung wurde. Unser Redner ist der Amerikanist Frank Kelleter. Er ist Professor für Nordamerika-Studien an der Freien Universität Berlin. Die Unabhängigkeitserklärung, sagt er, wird oft vor allem als ein philosophischer oder auch als ein politiktheoretischer Text gelesen. Und das stimmt auch alles, das hat seine Berechtigung, das alles ist die Declaration of Independence auch. Aber sie ist auch, sagt Kelleter, ein Kriegsdokument, ein strategisches Papier, um in einem militärischen Konflikt ganz bestimmte politische Ziele zu erreichen. Und das wirkt bis heute nach. Frank Kelleter hat seinen Vortrag am 7. Mai 2026 in Bad Homburg gehalten, im Rahmen der Vortragsreihe Umkämpftes Vermächtnis, die Declaration of Independence als lebendige Tradition von 1776 bis 2026. In dem Vortrag kommen einige englische Zitate vor, die haben wir für euch übersetzt.
Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein. Auch wenn das Thema, das muss man ja fast sagen, Unabhängigkeitserklärung so fast ein bisschen beklemmend geworden ist im Jahr 2026, wo wir oft gar nicht mehr wissen, was von dem amerikanischen Experiment, dem sogenannten, überhaupt noch zu halten ist. Als ich dann die Einladung erhalten hatte, fand ich es da schon mal sehr, sehr hilfreich, auch als ich über meinen eigenen Vortrag danach gedacht habe, dass die Vortragsreihe Umkämpftes Vermächtnis heißt, weil das im Grunde also schon im Titel von Anfang an klar macht, dass die Unabhängigkeitserklärung kein unstrittiges Dokument mit unstrittiger Aussage oder gar mit klar definierten Werten ist, sondern dass die Geschichte der Unabhängigkeitserklärung eine Geschichte konkurrierender Interpretationen, unterschiedlichster Aneignungen und strategischer Nutzungen ist und eine sehr lange Geschichte damit dann auch. Und das ist wirklich die angemessenste Art und Weise, über die Unabhängigkeitserklärung nachzudenken und zu sprechen. Und wahrscheinlich heute mehr denn je, wo wir mit 250 Jahren Feierlichkeiten zu rechnen haben, die möglicherweise viel von dem auf den Kopf stellen werden, was wir in Westeuropa üblicherweise als die historische Bedeutung der Unabhängigkeitserklärung sehen. Ich möchte jetzt heute trotzdem etwas versuchen, was von Ihrem sehr gut gewählten Titel ein wenig abweicht. Ich werde also nicht so sehr über Kämpfe um die Declaration of Independence sprechen, sondern ich möchte über die Unabhängigkeitserklärung als ein Kriegsdokument sprechen. Und dabei will ich vor allem an die Vorgeschichte der Declaration erinnern und an einige politische Konstellationen ihres Entstehungsmomentes. Nichts davon ist wirklich neu. Also wenn Sie sich in nordamerikanischer Geschichte ein bisschen auskennen, da erwartet Sie jetzt einen Vortrag zu eigentlich oft bekannten, vielleicht auch eher langweiligen Daten und Ereignissen. Ich denke aber trotzdem, dass es hilfreich ist, sich diese Kontexte in Erinnerung zu rufen, weil sie mindestens eine Sache klar machen. Die schiere Vielfalt strategischer Indienstnahmen der Declaration of Independence seit 1776 hat durchaus auch etwas damit zu tun, dass dieser Text schon zum Zeitpunkt seines Entstehens ein strategischer Text war. Also der 250-jährige Kampf um die Unabhängigkeitserklärung erklärt sich auch daraus, dass die Unabhängigkeitserklärung selbst als ein Kampftext entstanden ist, also als ein politischer Text in einem militärischen Konflikt und nicht einfach nur als philosophische oder ethische oder gar demokratietheoretische Abhandlung. Das meine ich also, wenn ich sage, die Declaration of Independence ist neben allem anderen, was sie ist, zunächst einmal ein Kriegsdokument. Der Krieg, an den wir uns dabei erinnern sollten, der Krieg, aus dem heraus die Vereinigten Staaten von Amerika eigentlich geboren wurden, das ist auch nicht erst der Unabhängigkeitskrieg 1775 bis 83, sondern das ist der Krieg, der in Europa als der Siebenjährige Krieg bekannt ist. Zwischen 1756 und 1763 sind also alle europäischen Großmächte in eine globale militärische Auseinandersetzung verwickelt. Der Siebenjährige Krieg findet nicht nur in Europa statt, sondern auf allen Kontinenten, allen Weltmeeren, in Indien, Afrika, Nordamerika, der Karibik. Eigentlich also ein Weltkrieg. Mit Sicherheit aber ein Kolonialkrieg. Genau wie der folgende amerikanische Unabhängigkeitskrieg dann auch, den man durchaus als verspätete Fortsetzung dieses globalen Konfliktes deuten kann. In den britisch-amerikanischen Kolonien selbst, also eine Generation vor der Unabhängigkeitserklärung, hieß dieser siebenjährige globale Kolonialkrieg bezeichnenderweise French and Indian War. The French and Indian War. Und das nicht etwa, weil französische und indigene Streitkräfte gegeneinander gekämpft hätten, sondern weil Frankreich in einer Koalition mit indigenen Stämmen oder Nationen gegen das britische Kolonialreich in Nordamerika kämpfte. Dabei geht es also um Land. Der Krieg hat einen siedlungskolonialen Hintergrund. Und es geht um die geopolitische Erschließung von Ressourcen und Handelswegen. All das findet also statt im Zeitalter einer frühkapitalistischen Globalisierung oder genauer gesagt im Zeitalter eines kolonialen, und das heißt dann national dominierten Handelskapitalismus. Und den historischen Akteuren ist das auch weitgehend bewusst. Im Revolutionsjahr 1776 zum Beispiel, 20 Jahre nach Ausbruch des Siebenjährigen Krieges, macht Thomas Paine in Common Sense, dem vielleicht wichtigsten Pamphlet der amerikanischen Revolution, über dessen Rolle als Vorläufertext der Declaration of Independence ich gleich noch was sagen werde. Also 1776 macht Paine sehr ausdrücklich und sehr explizit auf die globale und ökonomische Dimension des Siebenjährigen Krieges aufmerksam, wenn er seine koloniale Leserschaft daran erinnert, dass der French and Indian War kein lokaler nordamerikanischer Konflikt war, sondern ein europäischer Kolonialkrieg. Führende Revolutionäre berufen sich 1776 also immer wieder auf 1756, um ihr Handeln und ihre Position zu erklären. Warum ist das für unser Verständnis der Unabhängigkeitserklärung interessant? Nun zum einen deshalb, weil Großbritannien den French and Indian War 1763 gewinnt. Und dieser militärische Sieg erklärt sich unter anderem auch daraus, unterschiedlichste Gründe werden in der Literatur dafür angegeben. Ein interessanter ist, dass die indigene League oder Confederacy of the Iroquois, die sich zu Beginn des Krieges eher abwartend und neutral verhalten hatte, sich dann aber schließlich doch auf britische Seite geschlagen hat, weil ein französischer Sieg natürlich eine französische Hegemonie auf dem Kontinent bedeutet hätte. Und auch wenn man also sich abzeichnete, dass es wohl einen britischen Sieg geben würde, man nicht auf Seiten der Verlierer stehen wollte. Also indigene Politik und Diplomatie im 17. und 18. Jahrhundert war in der Regel daran interessiert, die europäischen Kolonialmächte gegeneinander auszubalancieren. Und das war dann natürlich auch der Grund, weshalb sich die fünf Nationen oder Stämme der Mohawk, Onondaga, Oneida, Cayuga und Seneca und später kamen dann noch die Tuscarora dazu, dass die sich überhaupt in einer gemeinsamen Konföderation der League of the Iroquois zusammengeschlossen hatten. Das war eine realpolitische Entscheidung vor dem Hintergrund des europäischen Handelskolonialismus und seiner geopolitischen Expansion und dann vor allem der nationalen Konflikte europäischer Nationen, die das bedeutet hat. Und generell kann man hier sagen, dass indigene Gesellschaften in Nordamerika sehr strategisch gegenüber konkurrierenden europäischen Kolonialmächten agierten und das auch nicht unerfolgreich bis zur amerikanischen Revolution. Der entscheidende Wendepunkt in der indigenen Geschichte, also der Weg hin dann zu politischer Entmachtung und militärischer Vernichtung dann im 19. Jahrhundert, kommt mit dem Unabhängigkeitskrieg und der amerikanischen Staatsgründung. Warum das so ist, will ich gleich ansprechen. Ein anderer Grund für den Sieg Großbritanniens im French and Indian War war, dass der britische Premierminister William Pitt, der Ältere, sehr erfolgreich den Patriotismus der britischen Siedler in Nordamerika für die Kriegssache mobilisieren konnte. Unter Pitt griff Großbritannien also zur Kriegsführung zunehmend auf lokale koloniale Streitkräfte zurück, deren patriotische Motivation dann zusätzlich mit dem Versprechen gefüttert wurde, dass die Regierung in London die 13 britischen Kolonien angemessen für den Kriegseinsatz entlohnen würde. Und entsprechend dann wurde der Sieg im Jahr 1763 dann als etwas wahrgenommen, also in Massachusetts, Virginia und den insgesamt 13 nordamerikanischen Kolonien als etwas wahrgenommen, das man aus eigener Kraft bewerkstelligt hatte. Und es war auch ein Sieg, der für die Kolonien jedenfalls eine großartige Zukunft einzuläuten schien. Nicht zuletzt mit Blick auf zukünftige Landnahmen im Westen. Tatsächlich ordnet der Sieg Großbritanniens die politische Geografie Nordamerikas grundlegend neu. Also Frankreich verliert alle Kolonialgebiete jenseits der Appalachen. Und damit reicht der britische Einfluss und Machtbereich nach dem Krieg vom Atlantik bis zum Mississippi und von Florida bis Quebec und darüber hinaus. Was wie ein Segen für die Kolonien aussieht, das ist der Ursprung aller Konflikte zwischen dem britischen Parlament und der kolonialen Elite Nordamerikas. Das hat zum einen damit zu tun, dass die Regierung in London die immensen Kriegskosten dadurch begleichen möchte, dass sie in den Kolonien nach Kriegsende neue Steuern erhebt. Und die einzelnen Stationen dieses über ein Jahrzehnt andauernden Steuerkonfliktes, die werden vielen von Ihnen geläufig sein. Das ist der vielleicht am besten dokumentierte und am häufigsten nacherzählte Teil der amerikanischen Revolution. Es geht also vom Sugar Act 1764, Stamp Act 65, dem Declaratory Act 66, Revenue Act 66 bis hin zum Tea Act 1773, der für die East India Company gedacht ist. Es geht hier tatsächlich also um koloniale Politik, koloniale Wirtschaft. Boston Tea Party im selben Jahr und dann die Coercive Acts im Jahr 1774. Ich möchte jetzt hier auch gar nicht auf die Details dieser Geschichte eingehen, sondern nur erwähnen, dass der Widerstand gegen diese Maßnahmen vor allem von einer sich nun herausbildenden transkolonialen politischen Elite organisiert wird. Das heißt, von einer wohlhabenden, weißen, weitgehend anglophonen und männlichen kolonialen Handelsklasse, die sich jetzt in diesem Moment quasi ihrer gemeinsamen Interessen über alle 13 Kolonien hinweg bewusst wird. Das ist neu, weil die britischen Kolonien vorher ja durchaus in einem Konkurrenzverhältnis zueinander standen und oft mehr an einer guten Separatbeziehung nach London interessiert waren als an guten Beziehungen untereinander. Das ändert sich nach oder mit dem Siebenjährigen Krieg. Und der neuen transkolonialen Elite geht es dabei nicht nur um Geschäftsinteressen, sondern auch um geopolitische Interessen. Direkt nach Kriegsende nämlich erlässt König George II. Die sogenannte Royal Proclamation of 1763. Und diese Proklamation sperrt den Kolonien den Zugang zu den neu gewonnenen Gebieten jenseits der Appalachen, eben weil diese Gebiete von indigenen Stämmen bevölkert sind. Der König in London erklärt also, dass dieses ganze Territorium nicht von den Kolonien besiedelt werden darf. Und der Gedanke dahinter war erneut koloniale Realpolitik. George II. Wollte den lukrativen Handel mit indigenen Stämmen sichern und er wollte die bestehenden Grenzkonflikte zwischen britischen Kolonien so weit wie möglich beenden. Denn, wie gesagt, nach dem French and Indian War konkurrierten die 13 Kolonien ja eigentlich um die neuen Gebiete im Westen. Die Royal Proclamation war also dazu gedacht, all diese Interessenkonflikte unter die Oberaufsicht imperialer Autorität in London zu bringen. Aus Sicht der Kolonisten oder der kolonialen Elite war das ein Schlag ins Gesicht. Also man hatte einen Krieg geführt, hatte ihn gewonnen und so dachte man hauptsächlich aus eigener Kraft gewonnen, ohne große Hilfe britischer Truppen. Aber jetzt wurde erklärt, dass man die dabei erworbenen Gebiete nicht besiedeln durfte. Die amerikanische Revolution entsteht also auch aus einer geopolitischen Krise, die letztlich die Frage imperialer Autorität aufwirft. Es ist ein Konflikt, der sich um die Frage dreht, wie das britische Empire überhaupt aufgebaut ist. Und wie so oft in der Geschichte des Siedlungskolonialismus gibt es dabei einen Widerstreit zwischen imperialen Interessen in der Metropole und kolonialen Interessen in den Siedlungsgesellschaften. Und diese Spannung reicht dann bis in die Unabhängigkeitserklärung hinein, wo die indigenen Stämme im Westen als, ich zitiere, merciless Indian Savages auftauchen, die mit König George III gemeinsame Sache machen. Damit nicht genug, Zitat, "The known rule of warfare is an undistinguished destruction of all ages, sexes and conditions."
Deren Kriegsführung bekanntlich darin besteht, ohne Unterschied des Alters, Geschlechts oder Zustands alles niederzumetzeln.
Das ist also koloniale Kriegsrhetorik in der Declaration of Independence 1776. Tatsächlich ist der Widerstreit imperialer und siedlungskolonialer Interessen schon 1763 ein militärischer. Mit der Royal Proclamation werden britische Truppen in den Kolonien stationiert, deren Aufgabe genau darin besteht, die Proklamation durchzusetzen. London sendet also nach Ende des Krieges britische Truppen nach Nordamerika, um indigenes Land vor Übergriffen der Siedler zu schützen. Und diese Truppen sollen dann auch noch von den Kolonien selbst finanziert werden, über neue Steuerabgaben. Mit diesen beiden Maßnahmen, Kolonialbesteuerung und militärische Präsenz, beendet der French and Indian War die bislang geltende Politik des Salutary Neglect zwischen Metropole und Kolonien. Stattdessen wird das Verhältnis zwischen Großbritannien und Nordamerika jetzt eigentlich nach klassischen Prinzipien des Merkantilismus geordnet. Fast so, als würde das alles gar nicht im 18. Jahrhundert stattfinden, sondern im 16. oder 17. Jahrhundert. Also anders gesagt, als sich das britische Parlament 1763 von der Politik des Salutary Neglect verabschiedet, was im Kern schon eine protoliberale Politik war, also quasi eine Laissez-faire-Politik, eine Politik, die Kolonien in Ruhe zu lassen. Als das Parlament diese Politik 1763 aufgibt, ist das mit Blick auf politische Philosophie zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt eine avantgardistische Position. Denn in den 1760er, 70er Jahren wird die politische Philosophie im anglophonen Raum immer mehr vom Wirtschaftsliberalismus geprägt, vor allem in England und Schottland. Denken Sie daran, dass der einflussreichste zeitgenössische Kritiker des Merkantilismus zugleich als Gründungsvater des modernen Liberalismus gilt, Adam Smith, dessen Hauptwerk The Wealth of Nations genau im Jahr der amerikanischen Revolution erscheint, 1776. Und tatsächlich entsteht dieses Buch ganz wesentlich unter dem Eindruck des wirtschaftlichen und geopolitischen Konfliktes zwischen dem britischen Parlament und den amerikanischen Kolonien. Also dem Konflikt, der dann zur Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika führt. Das ist alles bekannt. Folgendes aber finde ich an dieser Situation interessant oder erwähnenswert. In den Kolonien selbst dauert es bis zum Kriegssommer 1776, dass die politische Elite überhaupt damit beginnt, über sich und ihre Sache öffentlich in einer Sprache des politischen Liberalismus zu sprechen. Also es dauert buchstäblich bis zur letzten Minute, als alle anderen Rhetoriken und Strategien gescheitert sind, dass koloniale Politiker überhaupt so etwas wie nationale Unabhängigkeit fordern. Vom Sugar Act 1764 bis zur ersten militärischen Auseinandersetzung zwischen Großbritannien und Nordamerika, in der sogenannten Battle of Lexington and Concord im April 75, drehte sich die politische Diskussion nicht etwa um Unabhängigkeit, sondern um zwei ganz andere Alternativen, zwei konkurrierende Verfassungsmodelle des British Empire. Auf der einen Seite haben wir, vereinfacht gesagt, die Perspektive des Parlaments, die in London, wonach das Empire vom König regiert wird und das geschieht durch das Parlament, das deshalb auch legislative Autorität über koloniale Verwaltungs- und Gesetzgebungskammern hat. Die koloniale Elite Nordamerikas setzt dieser Verfassungsinterpretation nicht etwa einen Aufruf zur Unabhängigkeit entgegen, sondern verlangt nach Home Rule oder im berühmten Schlachtruf der Kolonien gegen das Parlament No Taxation Without Representation. Ein Slogan also, der eine wirtschaftliche Frage, die Frage imperialer Besteuerung, als politische Frage umdefiniert oder ausdeutet, als Frage der Representation. Das heißt, als Frage politischer Teilhabe im britischen Empire. Dieser Slogan und das darin implizierte Verfassungsmodell hat also noch nichts mit universalen Menschenrechten zu tun, nichts mit inalienable rights, sondern er beruft sich, und das sehr explizit in Texten der Zeit, auf dann oft republikanisch ausgedeutete English Liberties. English Liberties. Was die koloniale Elite zu diesem Zeitpunkt und bis in das Kriegsjahr 1776 hinein fordert, war staatsbürgerliche Vertretung im Parlament des Königs oder auf gleicher Ebene wie das Parlament in London. Nach diesem Verfassungsmodell regiert also der König und nur der König das Commonwealth. Und das Parlament in London ist ein abhängiger Teil des Commonwealth, auf derselben Ebene angesiedelt und mit denselben Rechten ausgestattet wie die lokalen Legislativen in New York, Massachusetts, Virginia und so weiter. Es ist also ein föderales Regierungsmodell, in dem das Empire als Föderation lokaler, repräsentativer Kammern besteht, die alle direkt dem König unterstehen. Folgendes erscheint mir daran erwähnenswert oder wichtig, abgesehen davon, dass wir hier erneut eine Spannung zwischen imperialer und siedlungskolonialer Politik sehen. Noch in der ersten Hälfte der 1770er Jahre spielt Independence im offiziellen politischen Diskurs Nordamerikas so gut wie keine Rolle. Vor allem nicht Independence auf Grundlage eines universalen Rechtsbegriffs und Freiheitsgedankens. Das erklärt dann auch, weshalb die Kolonisten, also und damit erneut meine ich koloniale Politiker und Aktivisten, also weiße, englischsprachige, männliche Grundbesitzer und Intellektuelle, weshalb diese Politiker und Aktivisten ihre politischen Petitionen direkt an den König richten. Eben weil sie sich selbst als britische Patrioten positionieren, als Untertanen des Königs. Und der Protest richtete sich gegen das Parlament, nicht gegen das Empire. Und als der König dann 1776 den Stamp Act aufhebt, erneut aus realpolitischen Gründen, finden deshalb auch Paraden zu Ehren von George III in den Straßen New Yorks statt. Verfrüht, wie wir wissen, weil der Declaratory Act direkt auf den Fuß folgte, der die absolute Gesetzgebungsautorität des Parlamentes gegenüber den kolonialen Regierungen festschreibt. Das ist also eine faszinierende Situation, also auch mit Blick auf teils abweisende Selbstbeschreibungen der amerikanischen Revolution oder populäre Annahmen über die amerikanische Revolution, ist eine faszinierende Situation, weil sie irgendwo nahelegt, dass die amerikanischen Kolonien bei einer kohärenteren oder auch nur klügeren Politik des britischen Parlaments vielleicht nie das Bedürfnis verspürt hätten, sich vom Empire zu lösen. Also im Grunde ist alles, was auf britischer Seite zwischen Stamp Act und Unabhängigkeitserklärung geschieht, geradezu ein Lehrstück für schlechte Politik. Die dramatische Radikalisierung des amerikanischen Diskurses im Jahr 1776 war alles andere als unvermeidbar oder vorherbestimmt. Genau genommen stimmte diese Radikalisierung gar nicht mit den ursprünglichen Absichten der beteiligten Personen, der historischen Akteure, überein. Aber als sie dann eintrat, führte sie dazu, dass sich ein politisches Milieu, das eigentlich eher konservativ, allenfalls republikanisch war, innerhalb kürzester Zeit in ein wahrhaft revolutionäres Milieu verwandelte, auch philosophisch und auch im politisch-philosophischen Selbstverständnis. Wenn auch bezeichnenderweise nur für wenige Jahre, denn schon in den späten 1780ern, nach Staatsgründung und mit der Ratifizierung der neuen amerikanischen Verfassung 1789, ändert sich das vorherrschende amerikanische politische Selbstverständnis wieder vor allem auch unter dem Eindruck der Französischen Revolution. Und damit ändert sich dann auch der amerikanische Blick auf die Unabhängigkeitserklärung, die im späten 18. Jahrhundert für eine Weile zu einem durchaus kontroversen Dokument wurde. Von Thomas Paine ganz zu schweigen, der in den 1790ern zur Persona non grata in den USA wird. Mein Punkt hier ist, dass sich diese Radikalisierung, also die Liberalisierung und Universalisierung des amerikanischen Protestes in der zweiten Hälfte der 1770er Jahre, immer auch aus der Dynamik einer eskalierenden Kriegslogik heraus erklärt. Nach der Schlacht von Lexington und Concord im April 1775, die noch nicht von einer Armee, sondern von lokalen Milizen geführt wird, wurde dann im Mai 75 erstmals eine gemeinsame koloniale Armee, die Continental Army, unter George Washington aufgestellt. Und selbst zu diesem Zeitpunkt, als der Krieg sozusagen offiziell zum Krieg wird, selbst jetzt geht es im offiziellen kolonialen Diskurs nicht um politische Unabhängigkeit. Der Continental Congress sieht sich im Kriegszustand mit dem Parlament, nicht mit der Krone. Die politische Elite der 13 Kolonien folgt auch zu diesem Zeitpunkt weiterhin einem föderalen Regierungsmodell des Empire. In dieser Situation veröffentlicht Thomas Paine am 10. Januar 1776 den wichtigsten Vorgängertext der Unabhängigkeitserklärung, die Streitschrift Common Sense. Und mit dieser Schrift legt Paine, das ist also 6 Monate vor der Declaration of Independence, eine wahrlich revolutionäre Interpretation der Steuerkrise vor. Common Sense gilt zu Recht als das einflussreichste Pamphlet der amerikanischen Revolution, was etwas heißen will, denn die 1760er, 70er Jahre waren die goldene Ära des Pamphleteering. Das war also das Wichtigste, das war das vorherrschende Medium politischer Kommunikation. Zeitungen werden das erst in den 1790er Jahren. Aber die meisten amerikanischen Pamphlets der Zeit hatten Auflagen in den Hunderten. Common Sense dagegen verkaufte sich mindestens 15.000 Mal und wurde dann natürlich immer mehr von sehr viel mehr Personen als dem Käufer oder der Käuferin gelesen. Man kann also davon ausgehen, dass wahrscheinlich alle entscheidenden Akteure, vielleicht sogar die meisten weißen Kolonialamerikaner, dieses Pamphlet im Jahr 1776 gelesen haben. Warum also ist Common Sense so wichtig und was an Paines Deutung ist jetzt neu und radikal? Das sind natürlich Fragen, die auch eine Vorlesung für sich verdienen und es gibt da auch ganze Bücher dazu. Ich möchte hier einfach nur sagen, dass Paine den offiziellen politischen Diskurs der Zeit völlig auf den Kopf stellt. Wie gesagt, sogar nach Aufstellung einer Kontinentalarmee ging dieser Diskurs nominell oder offiziell von der Alternative zwischen einem unitarischen und einem föderalen Modell des Empire aus. Paine wischt das alles vom Tisch und erklärt nun, der Kampf um Home Rule sei nicht etwa ein Kampf um Representation unter dem König, sondern ein Kampf gegen Parlament und König. Ja, vor allem gegen den König. Und damit wird dann zum ersten Mal die Möglichkeit und sogar die Notwendigkeit einer Trennung zwischen Kolonien und Empire in großer Öffentlichkeit, in sehr großer Öffentlichkeit propagiert. Paine teilt dem britischen Parlament sozusagen coram publico mit, ja, euer Verfassungsmodell, das ist korrekt, das ist tatsächlich, ist das Empire so aufgebaut, aber das heißt, dass ihr euer Commonwealth behalten könnt und wir werden es verlassen. Was die Kolonien brauchen, ist eine unabhängige politische Ordnung. Mehr noch, Zitat, a government of our own is our natural right.
Eine eigene Regierung ist unser natürliches Recht.
Ein Naturrecht. Das ist jetzt also ein Typus von Recht, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat, was das britische Parlament während der Steuerkrise getan hat. Dieses Recht hat eigentlich auch nichts mit dem angenommenen Machtmissbrauch des Königs zu tun. Es ist kein Recht, das aus einer bestimmten historischen Situation heraus entsteht. Und es würde auch eine faire Regierung oder einen klugen und weisen König treffen. Und genau deshalb, sagt Paine, wird die Trennung der Kolonien vom Empire früher oder später kommen. Unvermeidlich. Amerikas Unabhängigkeit in dieser Deutung ist nichts weniger als ein Naturgesetz. Oder wie spätere liberale Theoretiker es nennen werden, ein Menschenrecht. Das ist erneut eine interessante Situation, weil hätte das britische Parlament also überraschend beschlossen, dass die Kolonien tatsächlich ein Recht auf Vertretung in Steuerangelegenheiten haben und dass alle sogenannten Zwangsgesetze deshalb aufzuheben seien und man die amerikanischen Rebellen als dem König ergebene Untertanen anerkennt, gleichberechtigt mit den Vertretern des Londoner Parlaments, Paine wäre entsetzt gewesen. Warum? Weil sein Kampf ein Kampf gegen die politische Institution der Monarchie selbst ist. Deshalb betont er die Rolle von George III in der Krise. Sein entscheidender Bruch mit der bisherigen amerikanischen Protestrhetorik. Und die Unabhängigkeitserklärung wird genau diese Rhetorik in ihrer List of Grievances, interessanterweise der längste Teil des Dokumentes, aufnehmen und fortführen. Um Ihnen hier einen Eindruck von der Originalität der Paine'schen Rhetorik zu geben, lassen Sie mich eine Passage aus einer anderen Pamphlet-Serie zitieren, die den Titel The American Crisis trägt und die im Dezember desselben Jahres erscheint. Paine schreibt dort, Zitat, I cannot see on what grounds the King of Britain can look up to heaven for help against us. A common murderer, a highwayman or a housebreaker has as good a pretense as he.
Ich kann nicht erkennen, auf welcher Grundlage der König von Britannien zum Himmel emporblickend um Hilfe gegen uns bitten kann. Ein gewöhnlicher Mörder, ein Wegelagerer oder ein Dieb hat darauf genauso viel Anspruch wie er.
Später beschreibt er den Charakter des Königs als, Zitat, that of a sottish, stupid, stubborn, worthless, brutish man.
Der Charakter eines versoffenen, sturen, wertlosen, ungeschliffenen Mannes.
Und wie gesagt, Paines Argument ist nicht hier, dass dieser bestimmte König abzulehnen ist. Also er sagt nicht, dass er sich einen anderen König wünscht oder eine andere königliche Politik. Er will königliche Autorität als solche abschaffen, egal welche Politik sie verfolgt. 1776 waren das radikale Gedanken, vor allem aber waren es europäische Gedanken. Denn, und erneut, das scheint mir wichtig, Paine war kein amerikanischer Kolonist. Er kam erst im Winter 1774 nach Nordamerika, nur 5 Monate vor der ersten militärischen Auseinandersetzung. Er hat also weder unter dem Sugar Act noch unter dem Stamp Act gelitten, nicht einmal unter den Coercive Acts. Aber er führte Ideen und eine Sprache mit sich, die genau zu dieser Zeit in England Fuß fassten. Die Ideen und Sprachen der radikalen Aufklärung, vor allem in ihren liberalen und deistischen Formen. Und tatsächlich ist der zeitgenössische Aufstieg des Liberalismus in England mitverantwortlich dafür, dass das britische Parlament glaubte, die Kolonien würden früher oder später nach Unabhängigkeit streben, auch wenn es faktisch zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht der Fall war. Aber das Parlament interpretierte den kolonialen Protest im Wesentlichen als liberalen Protest. Und das wurde dann sozusagen zu einer self-fulfilling prophecy. Denn wegen des zu Beginn eigentlich falschen Verdachtes, dass die Kolonien Unabhängigkeit anstrebten, reagierte das Parlament mit extrem harten Maßnahmen, die dann tatsächlich die koloniale Öffentlichkeit radikalisierten und damit auch amerikanisierten. Zu Beginn aber und für lange Zeit des Konflikts hatte die siedlungskoloniale Elite vor allem lokale politische Anliegen. Thomas Paine hingegen war ein europäischer Denker mit einer globalen Agenda. Und im Winter 1774, also weniger als 2 Jahre vor der Unabhängigkeitserklärung, brachte er die Ideen der radikalen Aufklärung nach Amerika. Also natürlich nicht alleine, und die waren auch schon da. Also, es gab da auch eine neue Generation siedlungskolonialer Politiker, die genau diese Schriften rezipierten. Und die sich dann in der zweiten Hälfte der 1770er Jahre unter dem Eindruck militärischer Dynamiken genau in diese Richtung radikalisierte. Aber mein Punkt ist, dass Common Sense ist dann, geschieht es zum ersten Mal in großer Öffentlichkeit. Und dass sich damit plötzlich und wirklich relativ plötzlich, also in sehr kurzer kriegskritischer Zeit, ein opportuner Moment auftat für revolutionäres, liberales Denken in einem eigentlich eher konservativen politischen Umfeld, das allerdings schon in den 1760er Jahren ambitionierte geopolitische Interessen verfolgte. Nachdem das britische Parlament aber so gut wie alle Hoffnungen der Kolonien zunichte gemacht hatte, ihre Interessen innerhalb des britischen Empire zu verfolgen, blieb ihnen als einzig legitime Position genau die übrig, von der das Parlament vermutete, dass sie sie schon immer verfolgten. Unabhängigkeit auf der Grundlage universaler Menschenrechte. The cause of America, schrieb Thomas Paine in Common Sense, is in a great measure the cause of all mankind.
Die Sache Amerikas ist in hohem Maße die Sache der gesamten Menschheit.
Es kommt ein ganz neues Pathos und eine ganz neue politische Philosophie in diesen Diskurs hinein. Und damit konnte die siedlungskoloniale Elite ihre eigene Sprache der English Liberties, das sind also im weitesten Sinne republikanische Freiheiten, in eine Sprache universeller Freiheit übersetzen und diese für sich nutzbar machen, ohne sich freilich von der siedlungskolonialen Annahme zu verabschieden, dass englische Freiheit im Wesentlichen das Gegenteil von Versklavung bedeutet. Und das ist ein anderes Thema jetzt, das eine eigene Vorlesung verdient hätte. Die zentrale Rolle des Wortes Enslavement im Vokabular der amerikanischen Revolutionäre. Also wenn sich eine politische Klasse, die zu weiten Teilen selbst aus Sklavenhaltern besteht, immer wieder als selbst versklavt bezeichnet, ohne darin notwendigerweise einen Widerspruch zu sehen. Und Sie werden in der Vorlesungsreihe wahrscheinlich schon davon gehört haben, dass die amerikanische Chattel Slavery im ersten Entwurf der Unabhängigkeitserklärung noch Teil der List of Grievances ist. Und das ist eine sehr interessante Passage, die oft erwähnt, aber weniger oft tatsächlich gelesen wird, also weil die hat es in sich. Also ich glaube, sie wird auch oft falsch wiedergegeben, was da eigentlich drin steht, weil Jefferson wirft George III hier vor, verkürzt gesagt, in der List of Grievances, dass der König diese fremden Menschen ins Land gebracht hat, mit deren Präsenz man sich dann nach einer zukünftigen Abschaffung der Sklaverei irgendwie auseinanderzusetzen hat. Was Jefferson lieber nicht tun würde, weshalb er denkt, das Sinnvollste wäre es, die Sklaverei irgendwann einmal abzuschaffen, aber dann alle ehemaligen Sklaven nach Afrika umzusiedeln. Und im Wesentlichen ist das hier, handelt dieser Passus zur Slavery, handelt vor der Furcht der kolonialen politischen Klasse vor einem Sklavenaufstand. Aber der Continental Congress streicht 1776 selbst diese Passage, eben weil sie auch als Selbstverpflichtung zu einer direkten Abschaffung der Sklaverei gelesen werden könnte. Insgesamt ist es also, glaube ich, nicht falsch zu sagen, dass Paines Universalismus genau zum richtigen Zeitpunkt eine strategische Lücke in der politischen Rhetorik der amerikanischen Kolonien ausfüllte. Hinter den Kulissen war da aber der Kampf um die Bedeutung der Revolution schon im vollen Gange. Der spätere Präsident John Adams zum Beispiel las Common Sense im Januar 1776 mit sehr gemischten Gefühlen. Das heißt, er sei gefragt worden von Bekannten und Freunden, ob er denn vielleicht der Verfasser der berühmten Schrift sei, die ursprünglich anonym erschien. Und das hat er weit von sich gewiesen. Ich zitiere Thomas Paine. "This writer has a better hand in pulling down than building," schrieb er an seiner Frau Abigail im März 1776. "I should have made a more respectable figure as an architect if I had undertaken such a work."
Dieser Autor ist geschickter im Niederreißen als im Aufbauen. Ich hätte eine respektablere Figur als Architekt abgegeben, hätte ich solch ein Werk in Angriff genommen.
Und wie um das zu beweisen, verfasste er im Frühjahr 1776 seine Schrift Thoughts on Government, die auch eine eigene Vorlesung verdient hätte. Ein anderes Dokument aus demselben Jahr verfolgte ebenfalls einen anderen rhetorischen Ansatz als Common Sense und fand dann aber Adams Zustimmung, die Declaration of Independence. Genau wie Common Sense begründete die Unabhängigkeitserklärung ihren Aufruf zur kolonialen Staatsgründung mit Inalienable Rights. Anders als Paine aber sprach Jefferson sein Publikum, angeblich a candid world, in einem, zumindest in der Präambel, das ändert sich in der List of Grievances, aber in der Präambel sprach er sein Publikum in einem weitgehend ruhigen, objektiven, fast anwaltlichen Ton an, der mit stiller Autorität erklärte: "We hold these truths to be self-evident."
Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich.
Das war trotzdem ein gewagter Auftakt, wie die Geschichte der Nation zeigen sollte. Denn streng genommen, und Hannah Arendt war wahrscheinlich die Erste, die darauf hingewiesen hat, streng genommen bedürfen selbstverständliche Wahrheiten keiner ersten Person Plural, die sie für wahr hält. Und in der Tat war die Wahrheit, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, zu keinem Zeitpunkt so selbstverständlich, dass es keine Streitigkeiten über ihre Bedeutung gegeben hätte. Weder 1776 noch heute. Die bloße Tatsache, dass these truths lokale Verfasser und Befürworter hatten, die das Dokument signierten und mit einem Datum versahen, zeugt von ihrer Interessiertheit. Die Unabhängigkeitserklärung war unter anderem eine Kriegserklärung, ein Propagandatext, ein Koalitionsangebot an Frankreich. Doch sie gab vor, das alles in Form einer philosophischen Abhandlung zu sein, argumentiert in der unwiderlegbaren Logik eines Syllogismus, verfasst, wie Jefferson zwei Jahre zuvor in einer anderen Schrift sagte, in the language of truth.
In der Sprache der Wahrheit.
Als die Unabhängigkeitserklärung den kolonialen Widerstand gegen geltendes Recht auf die denkbar allgemeinste und zwingendste rechtliche Grundlage stützte, also auf die Idee eines Naturrechts, das überall und zu jeder Zeit gilt, verlieh sie der amerikanischen Kultur ein folgenreiches Gefühl der eigenen Unvermeidbarkeit. In Wahrheit aber argumentierten die Revolutionäre offen kontrafaktisch, als sie 1776 ihre rechtliche Autonomie postulierten. Zu diesem Zeitpunkt war die Erklärung einer de facto Unabhängigkeit de facto falsch. Die Kolonien hatten sich noch nicht als eigenständige politische Einheit konstituiert und ebenso wenig waren die Wahrheiten der Unabhängigkeitserklärung selbstverständlich genug, um in aller Welt selbstverständlich anerkannt zu werden. Vielleicht deshalb verfasste Jefferson seine radikalen Erklärungen im beruhigenden Ton syllogistischer Logik. Und vielleicht deshalb auch schrieb er, dass alle Menschen gleich geschaffen statt gleich geboren sind. Weil Naturrecht gewinnt nichts an Selbstverständlichkeit, aber viel an Legitimität, wenn es im Gewand eines quasi göttlichen Rechtes auftreten kann. Was lässt sich aus all dem schließen? Vielleicht sollte man sich vor jeder Schlussfolgerung erst einmal vor Augen führen, dass das politische Projekt, eine Nation und ein Staatsvolk, a people, auf der Grundlage von Naturrechten zu gründen, also anstatt eine bestehende Nation oder eine bestehende Bevölkerung auf solche Prinzipien zu verpflichten, etwas sehr Unwahrscheinliches und im Kern eigentlich auch Widersprüchliches hat. Jeder Appell an eine natürliche Ordnung der Dinge, also an ein universelles menschliches Verlangen nach Freiheit, Demokratie oder Wohlstand, ist als politisches Instrument sowohl zu einer Politik der Befreiung als auch zu einer Politik des Zwangs geeignet und vielleicht sogar immer beides gleichzeitig. Wenn Befreiung nämlich aus einer Position substanzieller Macht heraus beschworen wird, konfrontiert sie ihre Adressaten oft mit einer fatalen Wahl. Entweder am natürlichen Lauf der Dinge teilzunehmen oder von ihm überrollt zu werden. Und das beschreibt im Grunde auch die Politik der neu gegründeten Vereinigten Staaten gegenüber indigenen Bevölkerung. Assimilation oder Verschwinden. The Vanishing Indian. Und so beinhaltet jeder Verweis auf einen Common Sense, jede Beschwörung einer Self-Evident Truth, die versteckte Annahme, dass diejenigen, die die Dinge anders sehen oder diese Sätze anders auslegen, nicht oder noch nicht fähig sind, autonom zu sprechen und zu handeln. Der Aufklärer Rousseau drückte das anders aus. Der aufgeklärte Bürger, so Rousseau, werde immer gemäß seiner angeborenen Freiheit handeln. Und wenn er sich weigere, das zu tun, on le forcera d'être libre. Dann muss man ihn dazu zwingen, frei zu sein. Und ich würde sagen, das ist das anhaltende Dilemma moderner Politik, 1776 wie heute. Ihre Hoffnung, eine Gesellschaftsordnung zu schaffen, die als natürlich gilt, sich aber nicht von selbst einstellt und nie von selbst erhält. Und vielleicht deshalb auch hängen Appelle zum Erhalt einer Regierungsform historisch oft so eng mit Interessen zum Erhalt von Besitz- und Statusverhältnissen zusammen. Zugleich, und damit schließe ich jetzt etwas kontrapunktisch, vielleicht sogar etwas erwartbar und enttäuschend, auch für mich selbst, weil ich eben auch keine bessere Antwort weiß. Zugleich ist es so, dass es genau dieser philosophische Universalismus der Unabhängigkeitserklärung war, der eben den sozialen Gruppen, die in Jeffersons Text diffamiert, entsorgt oder gar nicht erst erwähnt werden, also Indigene, Afroamerikaner, Frauen, ein sehr effektives strategisches Instrument an die Hand gab, um ihren im ursprünglichen Sinn identitätspolitischen Protesten Gehör und Anerkennung zu verschaffen. Vor allem dann im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Ob diese schöne Geschichte und die ihrerseits kanonisierte Geschichte auch im 21. Jahrhundert, also im Zeitalter neofaschistischer Revolutionen, noch Anlass zu liberaler Zuversicht bieten kann oder sollte, ist eine offene Frage und damit dann wohl auch Teil des Kampfes um die Unabhängigkeitserklärung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Amerikanist Frank Kelleter über die Entstehungsgeschichte der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Sein Vortrag hatte den Titel Philosophie als Politik – vom Siebenjährigen Krieg zum Kriegssommer 1776. Er hat seinen Vortrag am 7. Mai 2026 in Bad Homburg gehalten, im Rahmen der Vortragsreihe Umkämpftes Vermächtnis – die Declaration of Independence als lebendige Tradition von 1776 bis 2026. Veranstaltet wurde die Reihe vom John McCloy Transatlantic Forum des Forschungskollegs Humanwissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt am Main in Zusammenarbeit mit der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung und der Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.